Bin ja mit Neuland und so Sachen gerade dabei, meinen Fuß reinsetzen in ein Gebiet, wo ich nicht sagen kann, dass ich 25 Jahre Erfahrung habe und dass ich die Koryphäre wäre, aber vielleicht bin ich immer einer, der ab und zu mal nach vorne geht und einen mutigen Schritt setzt und das andere kommt dann schon hinterher und andere qualifiziertere Leute können das bestimmt noch umfangreicher und besser machen. Aber das Thema ist prophetisch-apostolische Teambildung. Das ist ein interessanter Titel, ne? Es ist das, was vor uns liegt in den nächsten Jahrzehnten. Und ich dachte, es ist schon mal gut anzufangen, irgendwie darüber zu lernen, von der Apostelgeschichte her, alles, was ich bisher verstanden habe, über prophetisch-apostolische Teambildung. Weil ich glaube, viele von euch werden in den nächsten 10 Jahren sich in so etwas vorfinden, in einem prophetisch-apostolischen Team. Weil das ist das, wie in der ersten Zeit Gemeinde gebaut wird, wie das Evangelium an die Enden der Erde damals kam und wie es heute an die Enden der Erde kommt. Es geht nicht um den alleinigen Missionar, der Evangelist ist, dass er nur irgendwann alleine an die Enden der Erde geht, sondern ich glaube, was der Herr jetzt baut, indem der prophetische Dienst wiederhergestellt wird, indem dann, oh, das fängt schon leise an, der apostolische Dienst wieder aufgerichtet wird, sondern werden die zusammengefügt. Das sind nämlich wie Schlüssel und Schloss. Der apostolische Dienst und der prophetische Dienst greifen optimal ineinander. Und dann kann man Teams formieren, wird der Herr Teams formieren und sie werden mit großer Kraft und mit großer Salbung durch die Nationen gehen bis an die Ende der Erde und dafür sorgen, dass der Auftrag erfüllt wird. Okay, so es ist ein bisschen weit gegriffen, so, aber es ist meine Vision auch für mein Leben. Ich bin in der, weiß nicht wievielten Trainingsrunde und wievielten Feuergang ich gerade durchgehe. Das wird der Herr sicher alles mitgezählt haben und mitgeschrieben haben und damit er weiß, wie er weitermacht. Aber so, ich bin zwar hier Studienleiter, Bibelschullehrer, aber ich bin eigentlich Schüler sehr stark. So, ich bin am Lernen, der Herr trainiert mich und lehrt mich hier manches. Und ich glaube, dass ich trainiert werde für ein prophetisch-apostolisches Team, was die Enden der Erde erschüttern wird. Und es wird nicht das einzige Team sein, in dem ich bin, sondern es wird hunderte von Teams geben, auch aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die der Herr baut und die allein durch unsere Länder gehen. Also allein unsere Länder haben es nötig. Wenn ich an den Bayerischen Wald denke, ich denke oft an den Bayerischen Wald, wenn ich an Österreich denke, so da durch alle Dörfer durchzugehen mit solchen Teams, wenn ich an die Schweiz denke, so da, das ist noch nicht evangelisiert worden, nicht die Kraft Gottes, Zeichen und Wunder, Heilungen und das Evangelium in Wort und Tat, so ist noch nicht durchgegangen durch unsere Nation. So. Und wir brauchen... Okay, es ist gut, die Gemeinden in den großen Städten, die wir haben, also wir brauchen aber auch wirklich Teams und durchzukämmen, durchzugehen und dann bis an die Enden der Erde so zu gehen. Und ich glaube, eine Formation, die der Herr baut und haben will, ist, dass Propheten und Apostel zusammenkommen und in besonderer Weise diesen Dienst tun. Hinter ihnen her können dann Hirten und Lehrer arbeiten und das befestigen und bauen und stärken, also dass es Gemeinden sind und dass die Leute nicht nur aufgerissen und gewonnen werden, sondern dass sie auch beständig im Glauben leben. So, da gibt es hinter Apostel und Propheten her gibt es viel zu tun. Okay, sie können nicht alles tun und sie werden nicht alles tun, sie werden eine starke Schneise schlagen und hinter ihnen wird viel Arbeit zu tun sein. Aber so, wir brauchen in der Gemeinde Jesu in den nächsten Jahren das dynamische Element wieder. Lehrer und Hirten sind sehr statisch. Das ist auch ihre Berufung, ihr Teil. Während Apostel und Propheten sind der dynamische Teil dieser 5 Dienste, die besonders die nach vorne gehen. Deswegen ist es manchmal etwas, es riecht wie faule Eier. Wie war das gestern? Manchmal in der Gemeinde, es ist schon so lange gestanden. Also es muss das dynamische Element reinkommen und es vorwärts treiben und vorwärts bringen. Der Prophet ist normalerweise 5 Kilometer der Herde voraus, der Apostel 3 Kilometer der Herde voraus. Also sie sind vorne weg schon und fangen die Baupläne Gottes. Der Prophet sieht was die Richtung, aber versteht nicht, was er damit macht oder wie er das umsetzen soll in kleine Schritte. Und er sagt es dem Apostel und der sagt, hey super, ich kann nicht so gut sehen wie du, aber ich kann helfen, diese Pläne, diese Visionen, diese Dinge, die Gott schenkt, umzusetzen, runterzubrechen in kleine Schritte. Ich glaube, dass eine wesentliche Hilfe ist für den prophetischen Dienst, dass apostolische Leute dazukommen und dass apostolische Leute sind, wenn sie gereift trainiert, wenn sie soweit sind, deswegen sie müssen selber das Prophetische auch verstehen, sind Leute, die Propheten verstehen, die sagen, hey super, ist ja sehr interessant, dass du das sagst, ich wusste es nicht genau, aber ich habe was in die Richtung gespürt. Der Apostel sagt auch zum Evangelisten, hey das ist super, und er sagt auch zum Hirten, zum Lehrer, hey das ist super, alles was ihr sagt ist ganz stark. Und wir werden jetzt versuchen, einen Bauplan daraus zu machen. So, und er ist der, der es umsetzt, einen Bauplan von Gott empfängt und schreibt und der es in kleine Schritte runterbricht. Viele Gemeinden heute in der Phase, in der wir stehen, sind auch entmutigt vom prophetischen Dienst, weil prophetischer Dienst, wenn es gut geht, wenn er ein bisschen entwickelt ist, kann in sehr kurzer Zeit sehr viele Visionen hervorbringen. Also jeden Monat eine neue Vision, die Gemeinde dies und 2000 hier und eine neue Gemeinde hier. Das ist kein Problem, das ist das Normale, was ein prophetischer Dienst tut. Er bringt Visionen hervor. Und dann sind jetzt die Pastoren endlich mal schon so mutig geworden, den Propheten zuzuhören und sagen, hey, sag doch. Aber dann haben sie nur massenweise wunderbare, richtige Visionen. Und sie haben am Anfang, das erste halbe Jahr, haben sie noch versucht, jede Vision sofort umzusetzen. Der Prophet sagt dies und man jagt dahin. Der Prophet sagt dies und man jagt dahin. Und spätestens nach einem halben Jahr ist man erschöpft und sagt, hey, Propheten, vergiss es. Die haben immer nur gute Ideen und gute Visionen, aber wir sind hier eine Gemeinde, ein Schiffchen. Wir haben eine bestimmte Geschwindigkeit, die relativ langsam ist. Je größer die Gemeinde, desto langsamer das Schiff, desto langsamer die Bewegung. Je älter die Gemeinde, desto langsamer das Schiff. Und deswegen wird prophetischer Dienst dann auch abgeschrieben manchmal. Und ich würde auch sagen, fast verständlich. Es ist nämlich das Problem, wenn zu dem Prophetischen nicht das Apostolische auch heranreift, dass die Leute nicht wissen, was sie mit diesen tollen Visionen machen sollen, dass sie nicht sofort alle Visionen, die der Prophet sagt, umsetzen sollen, beziehungsweise dass ein Weg entwickelt werden muss. Es muss immer heruntergebrochen werden in kleine Schritte, in gehbare Schritte, in überprüfbare Schritte, und dann kann man, wenn man das eine soweit ist, kann man das nächste angehen. Die Vineyard-Gemeinde in Kansas City von Mike Bickle, sie waren nur eine prophetische Gemeinde und sie kannten nicht mal den Nachbarn, der neben ihnen saß, haben ihn auch nie gefragt, wie er heißt, sondern sie waren nur auf den Herrn ausgerichtet, haben gebetet und prophezeit über viele Jahre und es ist irgendwie gut gegangen, der Herr hat das gemacht. Also eine Gemeinde, die fast nur aufs Prophetische und Gebet ausgerichtet war. Als ich dort war noch, hat mich keiner begrüßt, hat mich keiner verabschiedet, hat mich keiner wahrgenommen oder irgendwie dieses Hirtische, dieses, was eine Gemeinde normalerweise ausmacht, war fast gar nicht da. Ich glaube schon, dass sie sich gefreut haben, aber sie waren irgendwie mehr beim Herrn und irgendwelche Sachen zu beten und zu prophezeien. Und erst in den letzten 3-4 Jahren hat der Herr angefangen, mit ihnen über Strukturen, hirtische Strukturen, sage ich mal, in der Gemeinde zu sprechen. Und war, als Mike Bickle einem Mann namens Ralph Neighbor begegnet ist, irgendwie in einem Aufzug und dramatische Geschichte, wie das da in Amerika anscheinend immer ist. Und bei uns wahrscheinlich auch, wenn wir es richtig erzählen würden, oder bei mir, wenn ich nur alle meine Stories richtig erzählen würde, wären sie mindestens 5-mal so dramatisch wie die amerikanischen Geschichten. Ich neige wahrscheinlich etwas zu Understatement und deswegen klingt es nicht ganz so gut, aber es ist mindestens genauso stark. So, also er hat diesen Mann, er ist in diesem Fall Ralph Neighbor, getroffen und er hat vom Herrn ein Konzept gehabt, wie man Cell Group Church, ein großes, wichtiges Wort da in der amerikanischen Szene, bestimmt auch schon verbreitet in verschiedenste Richtungen. Und es ist ein starkes Modell, also sehr, sehr logisch, sehr simpel, sehr ganz normal Bibel, was wir schon immer gelesen haben. Man kann nicht eine Gemeinde bauen, ohne Zellen zu haben. Man muss kleinere Strukturen haben, muss hirtische Strukturen haben. Ein großer Organismus setzt sich zusammen aus vielen kleinen Zellen und Organismus, die kleinen Zellen müssen funktionieren, damit das Ganze funktioniert. Man muss die Zellen auch eine Vision haben für Zellen. Wir kennen das auch ein bisschen von Yonggi Cho und seinen Hauszellgruppen. Aber es geht und kann in keiner Weise darum gehen, weder Yonggi Cho noch Ralph Neighbor, irgendein Modell zu übernehmen. Man muss nur wieder neu die Idee verstehen, die Bibel verstehen, die man schon öfter mal gelesen hat. Und sagen, hey, Gemeinde besteht nicht nur aus prophetisch reden und beten, sondern da muss es auch Hirtisches geben, es muss Zellgruppen geben, es muss einen Aufbau geben. So, sie haben das verstanden, haben das genommen, haben gesagt, hey, auch dieses Modell von Ralph Neighbor, das ist unser Modell, der Herr hat uns übernatürlich zusammengeführt und wir wollen es so gemäß dem Plan ungefähr machen. Aber sie haben dann 5 Jahre veranschlagt, um das in ihre Gemeinde hineinzubringen. Sie haben das erste Jahr nur investiert. Also, sag mal noch davor, bevor das erste Jahr losging, im Jahr 0, haben sie geguckt, wo sind mögliche potenzielle Zellgruppenleiter. Es ist nicht sinnvoll, eine Zellgruppe aufzubauen oder eine Cellgroup Church aufzubauen, ohne irgendwelche qualifizierte Leiter zu haben. Das Ganze steht und fällt mit qualifizierten Leitern. Das heißt, sie haben sich umgeguckt in ihrer Gemeinde, wo sind Leute mit Potenzial, die hirtisch oder möglicherweise sogar apostolisch eine Kleingruppe führen können. Und dann haben sie mit ihnen gesprochen, gesagt, hey, könnt ihr euch vorstellen, eine Zellgruppe zu leiten? Wir würden euch ein Jahr trainieren und dann weiter begleiten, aber dann erst nach einem Jahr werdet ihr eingesetzt als Hauskreisleiter. Also sie haben wirklich, das ist, Mike Bickle ist für mich Apostel, er ist kein Prophet. Alles, was ich ihn kennengelernt habe, sagt mir, dass er Apostel ist. Es gibt auch in Deutschland einige Leute, wo ich sagen würde, sie haben eine starke apostolische Berufung und das sind Apostel. Aber ich lasse es mal in Amerika, es ist weiter weg und dann braucht man nicht diskutieren drüber. So, er hat das Prophetische verstanden, weil er Apostel ist und hat auch etwas von dem Prophetischen in sich, aber er ist Apostel. Und er hat etwas bekommen von dem Prophetischen und von dem Herrn, aber dann hat er von dem Herrn auch einen Bauplan bekommen, wie man das einbaut in die Gemeinde, und zwar über 5 Jahre. Und er hat gesagt, nach 5 Jahren lasst uns auswerten, ob das mit dem Zellgruppenmodell funktioniert oder nicht, und lasst uns sehen, dass es bis dahin etabliert ist. Und dann können wir Bilanz ziehen. Das ist ein großer Fehler, was in den Gemeinden gemacht wird. Irgendeine Idee, eine Vision, wenn es gut geht vom Herrn, wenn es schlecht geht aus dem Fleisch, eine Idee wird genommen und wird versucht, innerhalb von 3-4 Monaten umzusetzen, und wenn es dann nicht funktioniert, sagt man, es war nichts. Das ist sehr oft erlebt. Ich war Pastor einer Gemeinde, nicht nur, also nicht speziell an die Gemeinde, denke ich, aber so rundherum oder was ich gesehen habe von Gemeinde, so dass es sehr kurzfristig hin und her bewegt von irgendwelchen Trends oder es, wenn wir in die prophetische Zeitalter kommen, hin und her bewegt von irgendwelchen prophetischen Eindrücken und Worten. Das ist nicht, was der Herr will, und das ist nicht, wozu prophetischer Dienst da ist. Sondern prophetischer Dienst soll auf den Apostel treffen. Prophetischer Dienst ist immer ein zuarbeitender Dienst, hat immer sehr viel mit Unterordnung zu tun. Also wer von euch Prophet sein will, muss sehr fröhlich lernen, was Unterordnung von Gott gesehen ist. Nämlich nicht Mund halten und alles erdulden, was die Gemeindeleitung macht, sondern eine innere Bereitschaft haben, innere Weichheit haben und immer im Zweifelsfalle das zu bestätigen und das zu tun, was die Gemeindeleitung sagt, aber nicht bevor man selber gesagt hat, was man vom Herrn hat oder es sogar gesagt hat, hey, ich denke immer noch, dass es so und so. Unterordnung ist meistens im letzten Zweifelsfalle, dass die Leiterschaft muss letztlich Verantwortung für das Ganze übernehmen, okay? Das ist ihr Job, das ist ihre Berufung und da steht sie und fällt sie dem Herrn und nicht euch und auch nicht der Gemeinde. Leiterschaft ist vor dem Herrn verantwortlich, er ist der Einzige, der sie richten kann. Auch eine Gemeinde kann nicht mal einen Pastor oder einen Leiter absetzen, meiner Meinung nach. Geistlich ist es nicht ihr Job und sie können es nicht, sondern der Einzige, der einen Leiter absetzen und einsetzen kann, ist der Herr. Und er tut es auch. Also wenn wir das ihm überlassen, tut er es auch. Und er setzt auch Leute ab, auch auf nicht so schöne Art und Weise. Aber unser Job ist, besonders als Prophetische, ist zuzuarbeiten. Alles, was wir gesehen haben vom Herrn, mit einem demütigen Herzen, mit dem Ziel, dass es zur Auferbauung des Ganzen dient, ihnen zu liefern, viele Zettel zu schreiben. Prophetische Leute, gerade in der Trainingsphase, sollen Leute sein, die, und das kann ich euch auch nur als Erfahrung als Pastor sagen, es ist besser, ihr schreibt einen Zettel, als ihr quatscht dem Pastor nach der Predigt an. Das ist einer der schlechtesten Zeitpunkte, um den Pastor ein prophetisches Wort weiterzugeben, ist nach der Predigt am Sonntagmorgen. Das ist der schlechteste, weil da braucht er nur Ermutigung und Stärkung und dass ihm jemand sagt, wie toll er ist. Das Einzige, was der Pastor oder der da gedient hat, braucht nach dem Gottesdienst, ist wirklich das Einzige. Das habe ich mit meiner Frau eingeübt über diese Jahre. So, es kommt am Sonntagnachmittag bis 16 Uhr kommt nur Ermutigungsprogramm. Okay? So, alles andere, was auch wahr ist, kommt ab Sonntag Abend, Montag früh, so, das kommt auch und es darf kommen. Gerade meine Frau, sie darf auch meine größte Kritikerin sein oder sie darf auch Sachen scharf oder deutlich sagen, aber nicht bis Sonntag, 16 Uhr, 18 Uhr, bis dahin gibt es nur Ermutigung, okay? Das könnt ihr anders machen oder könnt gucken, ob ihr es anders hinkriegt, aber so, das ist meine Erfahrung. So, man hat alles gegeben, so gut man es verstanden hat, alles reingegeben, hat das Wort ausgerichtet und es ist ein Stück Erschöpfung und Leere da bei einem, der predigt. Man weiß oft gar nicht, es kommen auch Lügengedanken, man denkt oft, ah, es war nichts und ich habe es völlig versiebt. Und also es ist eine sehr angefochtene Zeit oft. Man braucht, also ich habe immer darum gebetet, dass 3 Leute an der Tür wirklich persönlich sagen, hey, da hat Gott zu mir gesprochen. Nicht, danke Pastor, die Predigt war gut. Also so diese Sachen kannst du abhaken, brauche ich auch. Also ist nett. Aber so, ich habe gebetet um 3, mindestens 3, wo ich merke, so der Herr hat wirklich ihnen was gegeben. Das einfach als Ermutigung für Pastor, Lehrer, Evangelisten, Hirten, wer immer da vorne spricht, das muss ja nicht nur ein Pastor im Sinne von Hirte sein, aber der Verkündiger oder der Leiter auch. So, deswegen eure prophetischen Sachen, ich würde euch sehr empfehlen, Sachen aufzuschreiben, schriftlich einreichen. Das ist vom Weg her einer der besten, wie ihr Leiterschaft dienen könnt. Weil auch die Pastoren in Leiterschaft haben fast immer Stress, also sie haben fast nie in der Ruhe, um in Ruhe sich was anzuhören. Aber sie haben, wenn sie einen Zettel haben, die Zeit und sie merken, sagen wir mal, wenn sie merken, da ist Qualität bei euch, dann nehmen sie sich die Zeit, euren Zettel zu lesen. Und wenn sie ganz begeistert sind, erzählen sie in der nächsten Ältestensitzung, hey, da hat ein Bruder, eine Schwester mir einen Zettel gegeben und es war sehr stark, was drauf stand. Sie erzählen meistens nicht mehr, was drauf stand, sagen nur, hey, da hat mir jemand was ganz Starkes gegeben. Wenn es dann noch stärker wird, dann fangen sie an, den Inhalt dessen weiterzugeben, was in diesem prophetischen Wort war. Man fängt an sogar zu überlegen, ob man dieses prophetische Wort ernst nehmen soll oder ob man daraufhin handeln soll in irgendeiner Weise. Das sind ganz normale und, also ich sage euch mehr realistisch, wie es ist im wirklichen Leben, okay? Und es bedarf auch diese Geduld und Gnade, dass es so sein darf, dass wir miteinander auf einem Weg sind. Die Leiterschaft muss lernen, das Prophetische aufzunehmen. Ihr müsst überhaupt lernen, prophetisch euch zu äußern, Sachen einzubringen. Und es muss verzahnt werden. Aber der Herr ist dabei und ich bin guter Hoffnung, dass es immer besser funktioniert. Aber es bedarf auch Geduld auf beiden Seiten. Euch nur ein hilfreicher Tipp ist, dass so versucht es schriftlich aufzuschreiben, zu formulieren, zu geben, ohne Druck, dass es innerhalb der nächsten 14 Tage mit einer ausführlichen Antwortseite zurückkommt. So einfach mit dem Wissen, der Herr wollte was sagen, ich war der Kanal, der Herr wird schon, wenn er was sagen will, wird er schon durchkommen. Und wenn er von drei anderen Seiten der gleiche Zettel von anderen Leuten wiederkommt, so du bist nicht verantwortlich, dass dein prophetisches Wort umgesetzt wird, dass es am nächsten Tag, nächsten Monat im Gemeindebrief steht, das ist nicht dein Job, das ist nicht deine Verantwortung. So, du bist nur ein Mundstück, du richtest aus in große Demut und Freundlichkeit das, was der Herr gesagt hat. Selbst wenn es ein hartes Wort ist, darfst du es in Freundlichkeit und Gelassenheit weitergeben und immer sagen, es kann sein, ich irre mich, es kann sein, ich habe es nicht ganz klar genug gekriegt. So, das ist, wenn prophetischer Dienst hilft, okay? Und es ist gut, wenn es auf apostolischen Dienst trifft, die sagen, hey, super. Stark, so, ich möchte dich sehr ermutigen, dass du weiterhörst. Wir wollen als Gemeindeleitung diese lebendige, frische Stimme Gottes haben in unserer Mitte. So einfach da, wenn apostolische Leute, wenn jemand versteht, was vom prophetischen Dienst in der Leiterschaft, dann würde er auf jeden Fall immer Ermutigung zurückgeben und sagen, hey, das ist super. Allein, dass du dich gewagt hast, sowas reinzugeben, auszusprechen, so, das ist richtig, wir wollen es. Wir wollen in unserer Mitte ein lebendiges, Rema, frisches Wort vom Herrn. Aber er wird es dann in Ruhe prüfen und es wird ein kleiner Baustein, es wird ihm eine Hilfe sein für den Gesamtbauplan. Und er hat viel mehr zu bedenken, auch der, sag mal jetzt ruhig, der Apostel hat viel mehr zu bedenken und zu bearbeiten als dein kleines prophetisches Wort, was du unter großen Herzklopfen weitergeben hast. Er hat viel mehr Aspekte im Leben und hat eine größere, andere Verantwortung als du als Prophet. Ein Prophet hat nur die Verantwortung, sehr scharf, sehr gut zu hören von dem, was der Herr gesagt hat. Der Apostel hat die Verantwortung für den gesamten Bauplan. Das sind die Evangelisten und die haben Eindrücke oder haben Herzenswünsche. Das sind die Hirten, das sind so viele Aspekte in der Gemeinde, die zu bedenken sind. Und der Apostel hat Verantwortung für das ganze große Gebäude. Und von daher, gibt nicht zu viel Druck, nur auf, wir haben diese, Michael hat diese 5 Züge, die aufs Seil gezogen sind. Es hilft auch nichts, wenn die Propheten nur mehr Druck drauf geben auf ihr Seil. Es ist auch nur 1 von 5 oder 1 von 4 Seilen, sag ich mal in dem Beispiel, wo ich gerade bin, sondern so bringt das ein. Aber der Apostel hat für das Ganze die Verantwortung. Und Apostel und Prophet funktionieren optimal zusammen. Also Prophet und Lehrer ist die schwierigste Verknüpfung. Mehr so sie, da funkt's mehr. Also das ist irgendwie ein bisschen schwierig, das zusammenzubringen, aber das wird der Herr auch hinkriegen. Amen. Also der Herr, auch Rick Joyner sagt von Apostelgeschichte 13, Herr, erst wenn die Lehrer und die Propheten zusammenkommen, dann kann das Apostolische in Fülle geboren und hervorgebracht werden. Also der Herr ist da dran und ich glaube, dass er das auch hinkriegt. Der Herr wird das wohl hinkriegen. Aber von der Konstellation ist es fast das Schwierigste, Propheten und Lehrer zusammenzubringen. Sie sind, ja, Könnt ihr euch mal in Ruhe überlegen. Aber bei Propheten und Aposteln ist es relativ nah oder relativ leicht. Es ist wie Schlüssel und Schloss. Deswegen glaube ich, wenn ihr jetzt prophetische Leute seid, ohne dass ihr es so genannt hättet oder gewusst hättet, fühlt ihr euch bei apostolischen Leitern am wohlsten. Also könnt ihr mal überlegen, in eurer Gemeindeleitung oder auch sonst, wenn ihr irgendwo mit Leiterschaft zu tun habt, wo es euch richtig gut geht oder wo ihr euch wohlfühlt und sicher fühlt und wo ihr euch entfalten könnt. Und ich vermute, dass das apostolische Leute sind, oder überprüft es mal, ob das vielleicht ein Apostel ist. Mir ging es so, auch in meiner Zeit im Allgäu, dass ich zu den apostolischen Leuten so, das war leicht, das war stark. Da habe ich mich ernst genommen gefühlt, aber ich wusste auch, dass sie nicht alles, was ich sage, ernst nehmen, in dem Sinne, dass sie es sofort umsetzen oder sofort in jedem Gemeindebrief publizieren. Ich kann euch das biblisch belegen. In Epheser 2, Vers 20 heißt es, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also immer noch ist Jesus der Eckstein. Aber damals, und nicht nur damals, bis heute, ist die Grundlage, auf der das Haus und die Gemeinde aufgebaut ist, sind Apostel und Propheten. Auch in Epheser 4, Vers 12 steht: Gott hat aber gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich bitte euch auch, das in dieser Reihenfolge auswendig zu lernen, weil die Reihenfolge hat auch eine Bedeutung. Nicht im Sinne von Wertigkeit, aber sie hat eine Bedeutung. Weil Gott hat sehr genau auf sein Wort geachtet, dass alles richtig drin steht. Also das heißt nicht, Gott hat gegeben Evangelisten und Propheten und Hirten und was weiß ich noch alles, sondern er hat gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und es hat auch, diese Reihenfolge hat eine Bedeutung. Sie wird nämlich auch wiederholt in steht bestimmt hier Querverweise. Huh? 1. Korinther 12, kann das sein? 1. Korinther 12, Vers 28. 1. Korinther 12, Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte. Hier steht sogar noch erstens, zweitens, drittens. Wobei hier nur 3 der 5 Ämter erwähnt werden. Aber auch hier wird erwähnt, erstens Apostel, zweitens Propheten. Das ist für die damalige Zeit der grundlegende Dienste gewesen, vorwärts treibende Dienste, auf denen Gemeinde aufgebaut. Und es wird in der Endzeit, in der wir leben, mit der Wiederherstellung aller Dinge, sind das die beiden Schlüsselsäulen für Gemeindeleben und für den Durchbruch des Reiches Gottes bis an die Enden der Erde. Ich glaube, dass deswegen auch manches im Leib Christi, was wir momentan so sehen, also ich kenne fast keine oder könnte nicht irgendwie klar sagen, wo ist eine Gemeinde, wo Apostel und Propheten oder wo ein Apostel und Prophet, apostolisch und prophetischer Dienst das Ganze stärkt und leitet, gibt es noch wenig. Deswegen ist es auch manches schwach oder noch nicht so in dem Maß, in dem drin, wie der Herr es haben will und wie es sein wird. Deswegen habe ich ja gesagt, ich fange einfach schon mal mutig an, irgendwie da reinzugehen. Aber ich bin davon überzeugt, so was vor uns steht, ist eine Wiederherstellung des prophetischen und apostolischen Dienstes, damit Apostel und Propheten den Leib Christi bauen, damit auf ihrer Grundlage ein starkes Gebäude aufgebaut wird und das die Enden der Erde erschüttert. Und viele von euch werden in solchen Teams sein. Ich würde mal sagen, Apostel und Prophet, je nachdem in welcher Kategorie sie arbeiten, sie müssen nicht unbedingt vor Ort wohnen und nur in einer Gemeinde dienen. Im Gegenteil, wenn sie ein gewisses Gewicht haben, gewisse geistliche Höhe haben, dann würden sie auch eine Gemeinde erdrücken. Deswegen ist es in vielen Fällen, ist dieser Dienst von Apostel und Propheten auch ein Reisedienst oder ein regionaler Dienst. In England war das schon vor 10, 15 Jahren. Ich habe ein halbes Jahr in London studiert, am Spurgeon's College, also Theologie während meines Theologiestudiums. Und in der Zeit war die Frage sehr heiß in England: Gibt es noch Apostel? Und das war 85, 86, jetzt haben wir 10 Jahre später. Ich weiß nicht, ob die Frage bei uns schon mal heiß diskutiert wurde: Gibt es nach dem Neuen Testament noch Apostel? Aber also sie haben es eigentlich damals schon durchgebracht, dass es sie noch gibt. Und ich hoffe, glaube, dass es bei uns auch Normalität ist, das zu erkennen, dass der Dienst von Aposteln und Propheten normal ist. Und in dieser Zeit, schon vor 10 Jahren, hat es in England schon apostolische Apostel gegeben. Apostel gegeben, so haben sie sich auch genannt. zum Beispiel Terry Virgo, wie heißen sie alle? Jetzt wird Gerald Coates ein typischer Apostel in England. Ich weiß nicht, ob es den damals schon gab. Wie heißen sie alle? Vielleicht wisst ihr noch ein paar andere. Graham Cook, ja. Also kenne ich jetzt von damals nicht. Es gab so ein paar ganz typische Noble, John Noble. Also es gab so ein paar ganz typische Apostel. Und ihr Dienst war typischerweise regional. Sie hatten in einer Region für 20, 30 Gemeinden apostolische Verantwortung. Es war sehr oft so, dass sie mindestens die Schlüsselgemeinden dieser 20 selbst gegründet haben oder dass der Herr hat ihnen Erweckung in ihrem Haus geschenkt. Sie sind von einer Hausgemeinde gewachsen zu 2 Hausgemeinden, 3 Hausgemeinden und sie haben angefangen, denen zu dienen, nicht jeden Sonntag dort zu predigen, aber apostolisch ihnen zu dienen mit Ratschlag, mit einem Hinweis, wo im Bauplan sie gerade stehen und was der nächste sinnvolle Schritt ist in dem Bauplan. Und es haben sich dann oft aus der Region andere, zum Beispiel auch Baptistengemeinde oder anglikanische Gemeinden, einfach angehängt und haben gesagt, hey, Terry Werger, möchtest du zu uns kommen und eine apostolische Begleitung, Betreuung unserer Gemeinde übernehmen? So ist in dieser Zeit, ich weiß nicht genau, wie es heute ist, aber bei dem Netzwerk von Gerald Coates, das heißt Pioneer, so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ähnlich auch heute. Also sie haben ein Netzwerk und er hat apostolische Verantwortung. Das heißt, er predigt nicht jede Woche in jeder Gemeinde. Vielleicht ist er einmal im Monat in jeder Gemeinde, vielleicht zweimal im Monat. Und es reicht, wenn die Gemeinden, die Leiterschaft es verstanden hat und wenn es der Apostel verstanden hat, wie es funktioniert, reicht oft 1, 2 Besuche im Monat, weil es geht nur darum, in diesem Fall geht es darum, ihnen zu erklären im Bauplan. So, wie ist der Bauplan? Wie war nochmal der Bauplan? Weil wenn man in der Gemeindearbeit rotiert und sagt, hey, wir haben keine Kindermitarbeiter, oh, unsere Seelsorge, da brechen Leute ein, also dann ist man am kleinen Detail zu arbeiten und jede Gemeinde sucht Kindermitarbeiter. Oder ist hier jemand aus einer Gemeinde, die keine Kindermitarbeiter sucht? Jede Gemeinde sucht Kindermitarbeiter und wir haben das Loch noch nicht gefunden, wo sie alle verschwunden sind. Da müssen wir beten, dass sie erweckt werden und aus einem dunklen, tiefen Loch rauskommen. Oder wir müssen unsere Kinderarbeit umstellen, das könnte anders sein. So, also wir sind so beschäftigt an irgendwelchen kleinen Dingen und das ist auch richtig. So, der Pastor, der Hirte, also sie müssen sich um diese kleinen Dinge kümmern und ihre wichtigste Frage ist, wie kann ich mehr Mitarbeiter hervorbringen, wie können wir all die Seelsorgefälle, und es wird ja schwieriger, weil die Leute in der Welt schwieriger werden, die sich bekehren, also wie können wir ihnen allen helfen und dienen und sie stabilisieren. Und da ist es gut, wenn zweimal im Monat, sage ich einfach mal, jemand zu ihnen kommt und sagt, hey, Moment mal, Kinderarbeit ist momentan, also ist nicht Priorität in eurer Gemeinde. Der Herr wird Lösungen geben, wir werden nachher beten dafür, dass irgendwas mit der Kinderarbeit noch passiert, aber lasst uns nochmal den Bauplan anschauen. Also wir sind jetzt 2 Jahre bis hierher dahin gegangen, haben diese Strukturen gelegt. Also wir haben gesagt, für dieses Jahr sind die 2, 3 Sachen wichtig, dass wir sie durchbringen, dass sie hervorkommen in unserer Gemeinde. Wie steht es denn mit diesen Prioritäten? So, was ist mit Zellgruppenleiterschulung? Seid ihr da durch? Habt ihr den Eindruck, das sind stabile Leute, die man einsetzen kann, denen man dann Hauskreise anvertrauen kann? Oder, also er ist einfach dazu da, zu sagen, das war doch der Bauplan. Und da stehen wir momentan. Und sie wieder zu ermutigen für die nächsten 4 Wochen, wenn es gut geht und er in der richtigen Gewichtsklasse ist, dann ist nach einem Besuch des Apostels wieder 4 Wochen Arbeit. Okay? Deswegen braucht er nur alle 4 Wochen kommen. Er gibt ihnen so viel Arbeit, dass sie 4 Wochen lang daran auch arbeiten können. Oder er spricht Sonntagmorgen mal das Wort des Herrn für die Gemeinde, dass die ganze Gemeinde in den Bauplan reinrückt. Aber so, das ist, also es muss nicht oder es ist oft nicht der Fall, dass er da, der vor Ort sitzt und den ganzen Tag nur in seinem Wohnzimmer sitzt und über Baupläne brütet. Also er wäre einfach auch nicht ausgelastet und die Gemeinde wäre überfordert, wenn ein Apostel oder ein Prophet, ich spreche jetzt schon von einer gewissen Gewichtsklasse, wenn sie den ganzen Tag nur eine Gemeinde betreuen würden. Was der apostolische Dienst dieses apostolischen Vaters oder dieses Apostels, den ich gerade beschrieben habe, bewirken wird, hervorbringen wird, ist, dass die apostolisch begabten Leute in der Gemeinde aufstehen, auch in der Gemeindeleitung. Das sind sicher apostolisch begabte Leute, sagen wir, die auf dem Weg sind, auch ausgewachsene Apostel zu werden. Und sie werden die Sachen aufgreifen und sie werden helfen, in der Gemeindeleitung da dran zu sein. Sie werden immer wieder sagen, hey, vergiss mal die Seelsorge für einen Moment. Es geht immer noch um den Bauplan. Unser großer Apostel hat doch gesagt, wir müssen da dran sein. Also natürlich trifft es auf Leute in der Gemeindeleitungsstruktur, die diese Begabung haben und die gerade ausgebildet, trainiert werden in dem und die greifen das auf. Oder auch durch den, ich denke auch Propheten haben zum Teil, werden einen überregionalen Dienst haben, weil wie gesagt, wenn der prophetische Mann mit entsprechendem Gewicht jeden Sonntag das Wort des Herrn sagt, es zerfetzt eine Gemeinde. Also sie wird hin und her gebeutelt nur von richtigen, tollen Visionen. Deswegen ist es gut, große, tolle Propheten wie Michael Schiffmann so übers Land zu verteilen. Also nicht zu viel an einem Fleck ist, sondern dass es sich gut verteilt und dass überall etwas bearbeitet wird und bewegt wird. Und ich glaube, dass es, also wir können zurückgucken in die Apostelgeschichte bei Paulus. Paulus war ein Apostel. Es gibt in dem Neuen Testament zwei Definitionen von Apostel. Die eine ist mehr auf die Zeit, als Jesus da war, bezogen. Da heißt es, die Leute, die Augenzeugen waren, die dabei waren bei seiner Taufe sozusagen bis zu seiner Auferstehung und Wiederkunft, die werden Apostel genannt in der Apostelgeschichte. Eins wird dann der Zwölfte, nachdem Judas sich umgebracht hat, der diesen Kategorien entspricht, wird dann wieder gewählt. Und er heißt Matthias, glaube ich. Man wird nie mehr erwähnt, weiß gar nicht, was der den ganzen Tag gemacht hat. Also oder ob das wirklich ein Erfolg war hier mit diesen Zwölften. Die Sache habe ich noch nicht ganz verstanden mit dem Zwölften Apostel nachwählen. Also ich sehe zumindest nicht, was die Auswirkungen waren. Aber wahrscheinlich geht es auch um Wiederherstellung der Zahl 12, also was eine prophetische Zahl ist und was um die Fülle der Stämme, die 12 Stämme, also 12 hat eine Bedeutung und mehr darum geht es. Er war bestimmt auch sehr gesalbt, ich werde mich mal mit ihm dann unterhalten im Himmel, was er so alles gemacht hat. Aber so da ging es um die Kategorie, wer war Augenzeuge? Und Paulus wäre in diesem Sinne kein Apostel gewesen. Auch Barnabas wäre kein Apostel gewesen. Und viele, die später erwähnt werden als Apostel, würden nicht da hineinpassen. Paulus sagt von sich, er ist da reingerutscht, weil er Jesus gesehen hat. Dürfte er auch Apostel sein. Aber der Begriff auch mit Epheser 2 und Epheser 4 verändert sich dann schon. Es geht um Leute, die Gott gesetzt hat. Epheser 4, Vers 11, Gott hat vom Himmel Leute gesetzt. Und das sind ja nicht Leute, die Jesus auf der Erde als Augenzeuge gesehen und begleitet haben, sondern es ist ein Dienst, der eben mit diesem Bauplan zu tun hat, einen Bauplan zu haben, einen Bauplan zu verfolgen und Gemeinden zu gründen, aber auch Gemeinden zu begleiten. Also vielschichtig, wahrscheinlich verstehe ich noch lange nicht alles, was dieser Dienst beinhaltet. Und in dieser Apostelgeschichte in der ersten Zeit der Kirchengeschichte, dieser ersten heißen Zeit, was passiert ist, dass apostolisch-prophetische Teams in neues Land gehen und aufbrechen und dort Schneisen hinterlassen, strategisch arbeiten. Paulus arbeitet sehr strategisch, Ephesus, Athen, Korinth, das sind alles nicht zufällige Städte, wo er vorbeigekommen ist und gedacht hat, es wäre auch gut hier zu predigen. Das sind Schlüsselstädte. Das sind alle Städte, die für Regionen stehen. Es sind im Römischen Reich Hafenstädte, Schlüsselstädte, die garantieren, dass wenn er dort einen Durchbruch schafft, dass eine ganze Region erreicht wird. Es wird, glaube ich, von Ephesus gesagt, dass ganz Asien das Evangelium gehört hat, nur weil in Ephesus ein Durchbruch war. Es wird von Samaria gesagt, Apostelgeschichte 8, als Samaria, als die Hauptstadt, Sebaste heißt sie, glaube ich, als die Hauptstadt erreicht ist, Philippus, großer Aufbruch und Durchbruch auch gegen finstere Mächte, so ganz Samaria hat das Wort gehört. Also Gott arbeitet strategisch, wird uns weiter strategisch schulen, Schlüsselstädte zu sehen, einzunehmen, Schneisen zu schlagen. So, sie haben, und es sind Teams. Paulus ist kein Einzelkämpfer, er ist immer ein Teammann. Und er hat auch diese für Pastoren etwas unangenehme Eigenschaft, aus den Gemeinden, wo er rumgeht, die besten jungen Leute sich zu suchen und sie mit in sein Team hineinzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist für die Pastoren, aber vielleicht, wenn sie verstanden haben, dass es immer gut ist, das Beste zu geben, dann werden sie sich freuen, weil endlich kommt einer, der das Beste mitnimmt. Das ist, also ist ein Teil des Dienstes des Paulus. Der Timotheus war der stärkste junge Mann von Lystra. Ich glaube, also, aber es wird dann beschrieben in den Listen, wo die Mitarbeiter des Paulus stehen, so der Beste von Derbe, also in meinen Worten jetzt. Und tolle Männer, hauptsächlich Männer, aber auch zwei Frauen werden erwähnt oder ein paar Frauen. So, er nimmt die besten Leute mit aus den Orten, wo er gerade dient. Es ist aber auch meistens sogar seine eigene Frucht, aber selbst wenn es Die Frucht der Gemeinde wäre es nicht schlimm, weil wir sollen ja, oder es besegnet unsere Gemeinden, wenn wir die Besten geben. So, dann können die anderen nachwachsen und wieder zu Besten werden. Sonst bleibt der eine ja immer der Beste in seiner Gemeinde, bis an sein Lebensende, ist ja auch langweilig. So, deswegen ist immer gut, die Besten abzupflücken, sodass neue Beste emporsteigen können und rauswachsen können. So, wir brauchen ja noch mehr als einen Besten in der Gemeinde, okay? So, Paulus geht rum mit Teams und er formiert und sammelt sein Team auch weiter auf der Reise. Und das ist die einzige Form von theologischem Seminar, die es gab in der Zeit damals, dass ein gesalbter Mann Gottes gesagt hat, hey, komm mit und lern bei mir. Und ja, schau doch mal zu, wie das funktioniert. Und dann anfängt mitzudienen oder freigesetzt zu werden. Paulus schreibt ein paar Empfehlungsschreiben. Nehmt den Aristarch und den Epaphras, nehmt sie freundlich auf. Sie sind gesalbte Mitarbeiter bei mir gewesen, seid auch lieb zu ihnen. Also da werden Brücken geschaffen. Und ich habe auch mal an den Anfang von Paulus geguckt und festgestellt, es gäbe nicht mal einen Paulus, ohne dass es einen Mann namens Josef gegeben hätte, der uns unter anderem Namen bekannt ist. Aber Paulus wäre möglicherweise gar nicht richtig reingekommen. Es gab auch jemanden, der Paulus eingefädelt hat, überhaupt in den Dienst. Und das ist auch nötig, oder gibt es auch in den Gemeinden, wird der Herr auch einrichten. Dieser Mann heißt mit anderen Worten auch Barnabas und wird genannt ein Sohn des Trostes. Er hatte mehr einen hirtischen Namen zumindest. Es steht dann hier, dass der Name Barnabas Sohn des Trostes bedeutet, aber irgendwie, ich und alle anderen neutestamentlichen Wissenschaftler haben noch nicht herausgefunden, wie der Name Barnabas auf Sohn des Trostes zu übertragen ist. Also ich habe in allen Kommentaren nachgelesen, es gibt irgendwie keinen vernünftigen Weg. Ich würde eher sagen, es ist ein Spitzname oder es ist ein Ausdruck. Jeder hat gedacht, hey, das ist der Einfädler. Das wäre mehr ein Wort, was mir jetzt in dem Zusammenhang wichtig war. Er hatte diesen Dienst, Leute einzufädeln in ihren Dienst. Und sie haben ihn einfach Barney genannt, weil es so viele Josefs gab. Das ist ganz einfach. Doch, das habe ich so in den Kommentaren gelesen. Es gab so viele Josefs zu der Zeit, dass man nochmal genauer unterscheiden musste, welcher Josef ist denn nun gemeint. Sonst, wenn man sagt, Josef, komm mal nach vorne, kommt der halbe Saal nach vorne. Das wäre auch schlecht gewesen. Deswegen haben sie einfach Barney zu ihm gesagt. Und dann wusste jeder, hey, das ist der Josef, der auch Barnabas genannt wird. Und viele haben ihn charakterisiert, seinen Dienst und sein Leben mit dem Wort, er ist ein Sohn des Trostes, er ist ein Einfädler, er hat die Salbung, Leute in ihren Dienst zu bringen. Und das brauchen wir. Ich glaube auch selbst manche von euch, und das haben wir ja gestern Abend gehört, es gibt mal eine Zeit, da wird man fast rausgeschleudert, möglicherweise aus einer Gemeinde, aber auch aus seiner Berufung oder aus seinem Dienst. Und man ist am Rande, man ist ein hoher, potenzieller, toller Mann und tolle Frau, aber irgendwie... Die letzte Gemeindegeschichte war sehr unglücklich und man ist an den Rand gedrängt. Und da braucht es Leute, die auch andere wieder einfädeln. Ich glaube, dass es eine Person namens Parakletos gibt, der das tut. Das ist der ähnliche Name wie Barnabas, also wie Sohn des Trostes, nämlich der, also einmal gibt es den Gott allen Trostes, das steht auch in 1. Korinther 2 oder 2. Korinther 1, aber es gibt auch den Heiligen Geist und sein Name ist Parakletos und das heißt, bei Luther zumindest, Tröster. Das heißt, der Herbeigerufen, das heißt, der Anwalt, der Beistand. Ich glaube, ein großer Einfädler für euch, und auf ihn möchte ich euch in erster Linie hinweisen, ist wirklich der Heilige Geist. Er ist dabei und er will euch einfädeln in eurer Berufung, dass ihr in diesem prophetisch-apostolischen Team landet. Okay? Wenn das eure Berufung ist, und ich sage da, ich denke, dass es für viele ist, so der Heilige Geist will euch einfädeln. Er ist der Tröster. Und Gott ist der Gott allen Trostes. Aber Gott hat auch an vielen Stellen irdische Männer und Frauen gesetzt. Also richtige Männer und Frauen, so die in seinem Namen diesen Dienst tun. Und wir sollten dafür beten. Vielleicht können wir das sogar am Schluss in einem kurzen Gebet machen, sodass es solche Barnabasse gibt in unseren Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, die diese Salbung haben, nur Leute einzufädeln. Paulus wird viel berühmter als Barnabas. Wobei ich glaube, der Dienst des Paulus wäre nicht richtig gekommen, wenn Barnabas nicht da gewesen ist. Hätte sich verzögert, würde ich mal sagen, weil die Berufung Gottes werden ihn nicht gereuen. Aber Barnabas kam nach seiner Bekehrung, war erst wild und heftig in Damaskus, hat alle überzeugt, dass Jesus der Christus ist, aber es fanden alle gar nicht so, oder viele gar nicht so toll und hat sein Leben gefährdet mit seinem Eifer und mit seinem Feuer, und so haben sie ihn über die Mauer runtergelassen und versucht, aus der Stadt zu schaffen. Und dann kommen 14 Jahre Schweigen im Walde. Davon hat die Jill gestern erzählt, bis es stinkt, bis es nach verfaulten Eiern riecht. Er hat mal gelagert. Paulus hat viele Jahre gelagert, weil er war ein Eiferer für den Pharisäismus, und er wurde sofort durch die Bekehrung Eiferer für Gott, und er hat alles kurz und klein gepredigt. Und er hat die Gemeinden gefährdet durch seine wilde Verkündigerei. Und deswegen musste er erstmal gelagert werden, über viele Jahre gelagert und geruht werden, bis er reift, bis der Ton langsam geschmeidig wird und fassbar wird. Und selbst nach dieser langen Lagerung haben sie immer noch ihre Schwierigkeiten mit ihm gehabt. Dann haben sie ihn nämlich nochmal weggeschickt aus Jerusalem. Ja, genau. Also da komme ich jetzt an die Stelle. Nach diesen vielen Jahren Lagerung war es dann dran, dass er nach Jerusalem ging. Er ist einfach nach Jerusalem gegangen und hat zu den Leitern dort gesagt oder versucht zu sagen, hey, ich bin Paulus, bin euer Freund, möchte mit euch zusammen Reich Gottes bauen. Und sie waren selbst nach 14 Jahren noch sehr vorsichtig und ängstlich und haben gesagt, hey, den kennen wir, der Name kommt uns bekannt vor. Und wir haben ihn nicht in guter Erinnerung. Irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Trick ist, damit er reinkommt und uns dann ausforschen kann und die Listen bekommt von all den Gläubigen, die es noch gibt, um dann uns zu verraten. Also sie waren sehr, die Leiterschaft war sehr zurückhaltend Paulus gegenüber, selbst nachdem er lange gelagert war. Und dann gab es diesen Mann Barnabas, Kapitel 9, Vers, also Apostelgeschichte 9, 26 bis 31. Und er hat diesen Dienst des Einfädlers. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie ihn nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Spricht auch nicht für die Leiterschaft, ja? Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten, ihn umzubringen, also Paulus nach 14 Jahren Lagerung. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus. Jetzt kommt eine interessante Bemerkung. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut. Ja, das ist eine Möglichkeit, Frieden in eurer Gemeinde zu haben. So schickt die Leute nochmal 5 Jahre zum Lagern irgendwo hin. Also sie haben selbst nach dieser Lagerungszeit, und er wurde eingefädelt, aber er war immer noch zu heiß, er hat immer noch gestritten und mit seinem ganzen Schwung viel Wirbel gemacht in Jerusalem. Und sie haben gesagt, hey, geh erstmal nach Hause. Er ist dann nach Tarsus gegangen, in seine Heimatstadt, und musste dann nochmal lagern. So, aber hier wird vom Barnabas, und er ist ein Apostel, wird später als Apostel erwähnt. Sollten nicht Barnabas und ich auch das Recht haben, wie die anderen Apostel, eine Frau mit uns herumzuführen, sagt Paulus mal. Also er war wahrscheinlich unverheiratet wie Paulus. Oder sollten wir nicht auch die Freiheit haben, nicht arbeiten zu müssen? Also da wird Barnabas spätestens als Apostel erwähnt. Und er hat den Dienst des Einfädelns hier. Er bringt diesen wilden, gesalbten Mann mit der Gemeindeleitung zusammen. Das ist seine Berufung, und das brauchen wir. Wir brauchen in der Zeit, und ich glaube, das ist auch, was der Herr jetzt macht, ist, Leute einzufädeln, so dass sie in ihre Berufung reinkommen. Es wird Verschiebungen geben, es gibt Verschiebungen im Lande, und das ist nicht schlimm. Auch Männer und Frauen Gottes werden von einem Ort an den anderen versetzt und umgestaltet sowieso, aber auch umpositioniert. Und das ist immer noch richtig, also der Herr ist dran, die richtigen Leute an den richtigen Platz zusammenzubringen, neue Formationen zu machen. Das ist auch normal und okay. Aber es ist gut, immer wieder auch eingefädelt zu werden durch den Heiligen Geist, aber wenn es möglich ist, auch durch Männer und Frauen Gottes, damit jeder, der auch eine hohe Berufung hat, auch an den Platz kommt, darin dann dienen zu können in Kraft und in Stärke und durchkommt. Und Barnabas war so einer. Und er hat dann später, also Paulus wurde nach Tarsus verschickt, und die Ältesten in Jerusalem hatten viel Zutrauen zu Barnabas. Und als es einen Aufbruch gab in einer Stadt namens Antiochia, das ist Ja, die Grenze zwischen Türkei und Libanon wahrscheinlich. Es liegt schon in der heutigen Türkei, damals nicht Türkei. Es gibt zwei Antiochia im Neuen Testament, aber ihr könnt es mal auf eurer Karte hinten in der Bibel nochmal nachschlagen. Dieses Antiochia, da sind Missionare gekommen aus Libyen, aus Gaddafis Libyen, Kyrene damals, und aus Zypern und haben zum ersten Mal die Heiden missioniert. Das war, also aus Zypern kam eine starke Missionsbewegung. Vielleicht müssten wir nach Zypern fliegen und das wieder freisetzen. Das ist also die Zyprioten haben nicht nur die Juden bekehrt, steht hier in diesen nächsten Kapiteln, sondern sie waren die ersten mit den Libyern zusammen, die in Antiochia Heiden auf das Evangelium von Jesus Christus angesprochen haben. Und das ist eine wesentliche, wichtige Stadt in der frühen Kirchengeschichte, die heißt Antiochia. Das ist die Stadt, wo die Christen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Es ist eine starke Gemeinde dort gewesen und eine Säule für das Reich Gottes in der Zeit. Und auch darum sollten wir beten, dass, und es gibt in der heutigen Türkei viele Städte, die Schlüsselstädte, wichtige Städte waren in der frühen Kirchengeschichte. Und wir sollten beten, restore them, O Lord. Herr, wecke auf wieder die Türkei und das Erbe, was in der Türkei liegt. So alle, jeder, der ein Herz hat dafür, so, ihr solltet beten, dass gerade das Erbe von diesen tollen, wichtigen Schlüsselstädten, die Paulus aufgebaut hat, dass es wieder hervorkommt. Wir glauben, dass in der Türkei eine starke Armee von Männern und Frauen Gottes aufstehen wird, dass es ein Schlüsselland auch fürs Islamische ist. So, weil es ist von am Anfang so gewesen und der Herr wird es wiederherstellen und aufrichten. So, in dieser Antiochia gab es durch die Libyer und durch die Zyprioten eine Erweckung und die Gemeinde in Jerusalem hat einfach Verantwortung übernommen. Man hat gesagt, hey, es wäre gut, wenn wir mal jemanden hinschicken, der dort einfach begleitet, schaut, apostolisch, ihnen auf die Spur hilft, sie ermutigt und stärkt. Und sie haben gedacht, der Barnabas wäre ein guter Mann, dorthin zu gehen und die Gemeinde zu stärken. Das haben sie dann gemacht und er ist dorthin gegangen und hat sie vorgefunden. Er hat gesagt, hey, es ist ja wirklich stark, was der Herr hier macht und hat sich sehr gefreut an dem, was er tut und hat sie ermutigt und ermahnt und ihnen gepredigt und ihnen gedient und irgendwann gemerkt, es wäre toll, wenn ich noch einen Co-Pastor haben könnte, einen Co-Apostel oder jemand, der...